Täglich verlassen mehrere tausend Artikel, Reportagen und weitere News den Redaktionskreislauf via Newsletter, Twitter, Facebook, E-Mail und anderen Kanälen. Alles will gelesen und verarbeitet werden. Die Folge? Wir blenden viele für uns wirklich wichtige Informationen einfach aus.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Über den Tellerrand, dem Podcast der Hamburg Marketing und Hamburg Invest. Mein lieber Kollege Dominik Böcker und ich hatten heute wieder einen spannenden Gast vor dem Mikro, und zwar Tobias Broskowski, Geschäftsführer der New Mobility Solutions Hamburg. New Mobility Solutions. Der Name ist ja so ein bisschen Programm, Dominik. Wir beide kannten ja Tobias schon. Mhm. Aber ich fand es nochmal super spannend, diese tiefen Einblicke zu bekommen, was sich in Hamburg so tut. Wie ging es dir mit dem Gespräch heute?
Ja, auch total, und vor allem tatsächlich tiefe Einblicke, weil es geht nicht darum, Flugtaxis in die Stadt zu bekommen oder dass sich komplett das Stadtbild ändert durch neue Mobilität, sondern ganz, ganz viele, ich sag mal, kleine versteckte Sachen, Digitalisierungsprojekte, Datenprojekte, die aber am Ende dafür sorgen, dass wir alle, ob Fahrradfahrer, Fußgänger, Auto, ÖPNV-Nutzer, eine bessere und nachhaltige Mobilität in der Stadt schaffen können.
Ja, das fand ich auch spannend, dass wir keine nicht über KI-generierte Zukunftsvisionen gesprochen haben, sondern über diese ganz konkreten Dinge, die für uns hier in Hamburg das Leben perspektivisch angenehmer machen sollen.
Total. Und was das alles ist, an welchen Städten wir uns beispielsweise ein Beispiel nehmen können, und wie Hamburg generell international aufgestellt ist im Bereich New Mobility. All das erfahrt in einer neuen Folge von Über den Tellerrand. Viel Spaß dabei.
Viel Spaß.
Lieber Tobias, bevor wir darauf eingehen, wie genau du die Mobilität in Hamburg verändern möchtest, erklär unseren ZuhörerInnen doch einmal, wer bist du und was macht die New Mobility Solutions Hamburg eigentlich genau?
Gerne. Ich bin Tobias Broskowski, und ich bin Geschäftsführer der New Mobility Solutions Hamburg. Wir sind eine städtische Tochtergesellschaft der Hamburger Hochbahn, um genau zu sein. Und wir sind, wie der Name ja sagt, im Bereich nachhaltige, digitale, neue Mobilitätslösungen zu Hause. Vom Tätigkeitsspektrum her sind wir am ehesten vergleichbar mit einer Beratungs- und Projektgesellschaft. Und wir arbeiten größtenteils, fast ausschließlich, mag ich sagen, im Auftrag öffentlicher Stellen, also öffentlicher Institutionen hier in Hamburg.
Das war schon mal eine sehr gute Einführung.
Man weiß jetzt genau, worum es geht.
Tobias, wie stellst du dir denn die Mobilität, die Zukunft der Mobilität in Hamburg vor?
Ja, es ist eine gute Frage, weil ich denke dann irgendwie immer an so KI-generierte Bilder, so zeig mir die Zukunft der Mobilität, wie kann sie aussehen, und dann sieht man da irgendwie coole futuristische Gefährte.
Fliegende Objekte.
Flugtaxi. Genau, grüne Städte manchmal, hoffentlich auch grüne Städte. Und das ist für mich eigentlich gar nicht so richtig der Punkt. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht diese ganz klare skizzierte Zielvision, wie später die Stadt aussehen sollte, sondern mich treibt eher das an, was im Moment die Mobilität sozusagen noch an Luft nach oben hat. Und das ist vor allem das Thema Sicherheit, Nachhaltigkeit und Effizienz. Und ich finde, man muss sich das einfach vergegenwärtigen, wo wir im Status quo sind. Auf deutschen Straßen sterben fast 3000 Menschen jedes Jahr. Und in Hamburg hatten wir beispielsweise letztes Jahr ein trauriges Rekordjahr mit 39, knapp 40 Menschen, die hier nur in Hamburg gestorben sind. Größtenteils Fußgänger und Fahrradfahrer übrigens. Mhm. Und das sind einfach Themen, da können wir besser werden. Das ist auch in den Medien, finde ich, wird das so hingenommen, weil das einfach so Teil unseres alltäglichen Lebens ist. Aber es müsste nicht sein. Man kann da viel machen. Gibt auch schöne Beispiele von Städten, die da wirklich deutlich niedrigere Zahlen haben. Paradebeispiel zum Beispiel Helsinki. Null Verkehrstote.
Okay, ja, wow.
Letztes Jahr. Null Verkehrstote. Ist natürlich auch ein bisschen kleinere Stadt als Hamburg, muss man dazu sagen.
Naja, aber auch prozentual ist 0 gleich 0.
Absolut. Es ist absolut erstmal eine beeindruckende Statistik. Und deswegen finde ich, haben wir da noch Luft nach oben. Dann neben Sicherheit für mich sicherlich mindestens gleichberechtigt das Thema Nachhaltigkeit. Also wir haben einfach ein riesen Nachhaltigkeitsproblem im Mobilitätsbereich. Ist im Übrigen auch der Bereich, der sich so am schwersten herausstellt im Bereich der Dekarbonisierung. Also im Bereich Energie, auch im Bereich Industrie tut sich ja durchaus einiges. Im Bereich Verkehr ist das eigentlich ziemlich stagnierend. Die CO2-Emissionen sind relativ auf ähnlichem Niveau, machen ungefähr in Hamburg so ein Viertel ungefähr aus der CO2-Emission, also sehr relevant, ein sehr relevanter Anteil. Man muss dazu sagen, das ist natürlich nicht nur Straßenverkehr, da kommt auch Luftfahrt zum Beispiel noch mit rein, aber der Verkehrssektor als Ganzes ist auf jeden Fall ein Treiber von CO2-Emissionen. Und die Gewinne, die dort technologisch gemacht werden, also natürlich Motoren werden effizienter, Elektrifizierung findet statt, da ist durchaus was in Bewegung, aber die werden leider meistens durch sogenannte Rebound-Effekte wieder kaputt gemacht. Das heißt, wir fahren immer mehr. Mobilität ist einfach etwas, was im Bedürfnis immer mehr steigt. Wir wollen immer mehr unterwegs sein, entsprechend haben wir auch mehr Verkehr. Und man muss natürlich auch sagen, dass sich oftmals Gefährte, also ich sag mal die Vehikel, so die Durchschnittsgröße, das durchschnittliche Gewicht eines Fahrzeugs auch durchaus erhöht hat in den letzten Jahren. Und das sind so klassische Rebound-Effekte, die leider die technologischen Gewinne, die wir durchaus haben, auch in dem Bereich wieder kaputt machen. Und deswegen haben wir dort auch sicherlich eine große Herausforderung, was Nachhaltigkeit angeht. Und ein letzter Punkt noch, der mich dann auch eben umtreibt, ist auch immer die Frage nach der Effizienz. Also ist es eigentlich effizient, wenn man mal ganzheitlich auf unser Verkehrssystem guckt, wie wir uns fortbewegen. Beispielsweise, das sind bekannte Statistiken, fährt in einem durchschnittlichen Auto in Deutschland so 1,2 Personen fahren da ungefähr mit und da steht 23 Stunden am Tag. So, das ist ja erstmal, bietet ja erstmal Luft nach oben, sage ich es mal so. Ist natürlich nicht trivial, das ist ziemlich komplex, aber wir können da gerade mit Digitalisierung, gibt es da meiner Meinung nach wirklich einen großen Schub in all diesen Bereichen auch, mit dem technologischen Fortschritt wirklich was zu bewegen. Und das ist für mich eigentlich so die Vision, wo wir hin können. Kein klares Zielbild, sondern eher der Weg. Für mich zählen weniger sozusagen, wo sind wir in 20, 30 Jahren. Mich interessieren die nächsten 5 Jahre eher, vielleicht die nächsten 7 Jahre. Das sind für mich so Zeithorizonte, wo sind wir Ende des Jahrzehnts, wo sind wir Anfang der 30er Jahre, was können wir bis dahin schaffen.
Also das ist ja jetzt tatsächlich, wie du gerade selber schon gesagt hast, du hast jetzt nicht so, wie stellst du dir die Zukunft der Mobilität vor, sondern es ist sehr konkret, was du gerade skizziert hast. Mhm. Sicherheit, Nachhaltigkeit, Effizienz. Mhm. Das sind dann auch sozusagen deine Ziele als Geschäftsführer der Mobility Solutions, oder?
Ja, also wir sind als Geschäftsführer der New Mobility Solutions ist mein vorrangiges Ziel tatsächlich erstmal ein guter Dienstleister zu sein für die Stadt Hamburg. Wir haben hier unsere Verträge mit den Behörden, teilweise auch mit Verkehrsunternehmen hier in der Stadt Hamburg. Und ich sehe diese Transformationsaufgabe, Mobilitätswende, also an diesen Stellschrauben zu arbeiten, das sehe ich wirklich als eine Teamleistung am Ende an. Also man darf das nicht unterschätzen. Das ist unheimlich komplex, nicht nur für die Verwaltungsstrukturen, auch für Wirtschaft, auch für Bürgerinnen und Bürger. Also es ist auch eine gesellschaftliche Transformationsaufgabe. Und da braucht es einfach unheimlich viele Akteure. Und es wäre ehrlich gesagt auch vermessen, wenn ich jetzt sagen würde, ja, die New Mobility Solutions, die kann das, die löst das, die präsentiert euch die neuen Lösungen und dann läuft das schon. Da braucht es einfach unheimlich viel an Zusammenspiel aus Technologie, Regulatorik, auch Akzeptanz, gesellschaftliche Akzeptanz. Politik. Genau, Politik, absolut. Und da sehe ich einfach unsere Rolle, ein guter Dienstleister zu sein und in gewisser Weise auch öffentliche Stellen insbesondere zu befähigen, diese Transformationsaufgabe anzugehen. Ja, das sehe ich vor allem eigentlich unsere Aufgabenstellung. Und für das kann ich vielleicht auch nochmal hier ausführen, machen wir konkret eigentlich Beratungen zum einen im strategischen Bereich. Also wir fangen auf einer Wertschöpfungskette eigentlich, was neue Mobilitätstechnologie, Nachhaltigkeit angeht, relativ früh an, machen Strategieberatungen, machen auch Strategieworkshops, entwickeln Strategien zusammen mit den Städten, hier in Hamburg vor allem, mit der Stadt Hamburg natürlich. Beispielsweise im Bereich digitale Mobilität haben wir eine Strategie maßgeblich mitentwickelt. Im Bereich autonomes Fahren sind wir sehr aktiv, da machen wir viel. Wir machen aber eben auch das, was wir Programmmanagement oder Projektportfolio-Management nennen. Also ganz konkret, was folgt eigentlich auf eine Strategie? Weil eine Strategie ist ja erstmal nur ein Plan. Man kann die auch smart machen, man kann die mit KPIs entsprechend versehen, man kann die mit klaren Daten versehen, bis wann was erreicht werden soll. Aber im Grunde genommen folgt daraus ja erstmal noch nichts. Das heißt, ich brauche danach im Grunde genommen einen sehr gut strukturierten Prozess, wie ich eigentlich zu Projekten und Maßnahmen komme, die diese Strategie dann eigentlich auch ins Ziel tragen. Und das nennen wir Programm Projektportfolio Management. Das ist für uns das Nachhalten, dauerhafte Monitoren, Reportings, Anwerben auch von neuen Fördergeldern, also Fördermittelmanagement spielt da auch eine Rolle, sind wir auch aktiv. Das ist ein Riesenthema inzwischen, an Fördermittel zu kommen, unheimlich komplex, leider muss man auch dazu sagen. Bis hin dann auch zu Projektarbeit, Projektmanagement, Projektentwicklung, da sind wir eigentlich relativ breit aufgestellt erstmal in unseren Leistungen. Eine Kleinigkeit, die wir auch noch machen, ist tatsächlich, dass wir auch so eine eigene Software tatsächlich über die letzten Jahre entwickelt haben. Insight Plus heißt die haben wir dieses Jahr nochmal ein bisschen gelauncht. Und das ist im Grunde genommen auch einfach ein helfendes Tool oder ein Tool, mit dem Projektportfolios und Programme gemanagt werden können, mit denen ich sozusagen Projektstände nachhalten kann, mit denen ich Evaluationen und Monitorings machen kann meiner Maßnahmen zur Strategieerreichung.
Sorry, den kann ich nicht liegen lassen. Also ihr helft dabei, Projekte auf die Straße zu bringen.
Ja.
der lag im Elfmeter gerade vor mir. Was ich gerade ganz spannend finde, und das ist gut, dass wir vielleicht die erste Frage auch so gestellt haben, wie stellst du dir die Zukunft der Mobilität vor und wir direkt von Flugtaxen und von grünen Städten auf, keine Ahnung, vier Ebenen gesprochen haben, sondern es geht eher darum, quasi auch ganz, ganz viele Dinge zu tun, die man gar nicht sieht. Also, dass man so irgendwelche, Prozesse implementiert in der Stadt, dass man Technologien implementiert, die vielleicht gar nicht von außen so sichtbar sind. Da habt ihr auch, glaube ich, eine Masse an Projekten schon vorangetrieben.
Absolut. Und ich möchte mal vielleicht, bevor wir auf die ein bisschen interessanteren und sexy Projekte gehen, vielleicht erstmal ein Beispiel, was für mich so erstaunlich eigentlich ist in der heutigen Zeit. Und das ist das Thema Parkraumbewirtschaftung. Heutzutage, nach wie vor in Deutschland im Jahr 2025, läuft Parkraumbewirtschaftung immer noch so. Ich fahre mit meinem PKW an einen Ort und dann ziehe ich mein Parkticket oder auch nicht. Meistens am Automaten, meistens mit einem Papierzettel, liegt dann hinter der Frontscheibe und naja gut, entweder ich habe dann überzahlt oder unterzahlt, wie auch immer. Das ist natürlich in Zeiten der Digitalisierung und digitaler Möglichkeiten eigentlich gar nicht zeitgemäß. Dahinter steckt ja auch ein riesen Verwaltungsaufwand, weil diese Parkscheine müssen ja kontrolliert werden. Das werden sie aber händisch. Das heißt, da laufen am Ende tatsächlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landesbetriebsverkehr in diesem Fall und prüfen diese Parkberechtigungen und müssen dann entsprechend Mahnungen oder entsprechende Knöllchen ausstellen eben.
Man kennt sie zu gut leider.
Genau. Mhm. Was gäbe es, also nur mal so einen effizienteren Prozess darzustellen, es gibt heutzutage sogenannte Scan-Cars, mit denen kann ich durch die Stadt fahren bei bis zu 50 km/h, die haben hochauflösende Kameras oben auf ihren PKWs geschraubt im Grunde genommen und können damit einfach die Kennzeichen abscannen und damit Parkberechtigungen kontrollieren. Das vergleichen sie mit einer Datenbank, ne? Ich muss mich dann digital sozusagen einmal einloggen, wenn ich parken möchte, dann wird einmal abgeglichen, okay, ist dieses Nummernschild in dieser Parkzone eigentlich gerade am Parken oder nicht? Und je nachdem wird dann eben automatisch, bis hin zu automatisch, wenn es optimalerweise läuft, auch Verwarnungen etc. ausgestellt. Das ist ein Riesenersparnis von Zeit, Ressourcen und auch vor allem Arbeitskräften. Und das ist so ein Effizienzhub, der eigentlich durch Digitalisierung erst und die entsprechenden Technologien, Datenbanken, Kamerasystemen, Mustererkennung etc. möglich wird. Ist in Deutschland, könnte ich jetzt noch lange ausführen, warum das in Deutschland ein Problem ist.
Datenschutz, immer Datenschutz.
DSGVO. Genau, ja. Also absolut, das ist ein Problem tatsächlich in Deutschland, aber meiner Meinung nach müssen wir da dringend ran. Also in anderen europäischen Ländern, und die arbeiten ja auch mit GDPR, funktioniert das. Bei uns in Deutschland sind wir, glaube ich, inzwischen auf einem Weg, wo das auch gehen kann. Aber das ist für mich zum Beispiel, weil du gesagt hast, was passiert eigentlich im Hintergrund, das ist für mich genau. So ein Beispiel dafür.
Ich meine, man kennt es, glaube ich, schon von den ganzen Wohnungen. Heizungen werden doch auch mittlerweile so abgelesen. Da geht einer mit dem Sensor draußen rum, er geht gar nicht mehr in die Wohnung und kann genau deinen Messstand quasi abnehmen. Ja. Das würde ja eigentlich theoretisch mit derselben Technologie auch dann bei Autos funktionieren können. Ungefähr vielleicht so.
Ja, ich wundere mich halt auch jedes Mal, wenn man in so einer Bewohnerparkzone das Glück hat, einen Bewohnerparkausweis zu haben, dass man den auch immer noch ausdrucken und ins Auto Scheibe legen muss. Ja. Dass es aber klappt, wenn man denn mal ein Knöllchen bekommt, dann hat man zwar noch diesen Zettel hinter der Windschutzscheibe, aber über das Nummernschild kriegt man dann ja Post nach Hause.
Das stimmt.
Wo ich denke, okay, die wissen doch, wo ich wohne.
Ja, ja, klar.
Wieso können sie denn nicht mit einem Scan meines Nummernschilds auch sehen, dass ich einen Bewohnerparkausweis habe? Wieso muss ich denn diesen Zettel da hinter die Windschutzscheibe legen?
Genau.
Ne? Also das wundert mich.
Das sind einfach Digitalisierung, Automatisierung von Prozessen im Hintergrund, wo, glaube ich, einfach noch viel zu holen ist.
Ich bin schon froh, in Parkhäusern ist sowas mittlerweile so, dass man gar nicht mehr so einen Zettel bekommt, sondern sein Nummernschild eintippen muss und dann kann man reinfahren und rausfahren, dann macht das auch automatisch.
Oder mit einer Kamera, das hatte ich neulich auch.
Genau.
Ich beim Reinkommen gefilmt.
Aber natürlich kein öffentlicher Raum.
Genau.
Deswegen ist es auch nicht dann das Datenschutzproblem, was wir sonst bei Parken im öffentlichen Raum natürlich
okay,
haben.
Weil okay,
da
okay.
Ist man auf einem privaten Gelände, da lässt man sich sozusagen auf die Nutzungsbedingungen eben des Anbieters auch ein und da läuft das dann anders.
Du hast es gerade schon kurz erwähnt, es gibt ja diese Quartiermanagementsprojekte, wo du sagst, 23 Stunden steht ein Auto, da gibt es ja auch schon verschiedene Testvarianten, wo man versucht, das so zu regeln, dass dann andere Leute mit deinem Auto fahren können. Das ist dann wieder versicherungstechnisch irgendwie ein Problem. Das wäre so ein konkretes Projekt, was mir gerade einfällt. Aber was gibt es denn so an konkreten Projekten, die ihr aktuell, wo du gerade sagst, diese sexier Projekte vielleicht mit den New Mobility Solutions in Hamburg gerade macht?
Ja, ein Thema, an dem wir im Moment viel dran sind, ist natürlich das Thema autonomes Fahren. Das beschäftigt allerdings in der Stadt auch gerade viele und das auch zu Recht. Hamburg ist in dem Bereich nach meiner Einschätzung tatsächlich in Europa eine der führenden Städten, vielleicht sogar die führende Stadt. Wir sind da sehr bekannt, zumindest auf europäischer Ebene schon mal, dass da viel gemacht wird. Wir haben hier einen coolen Case natürlich mit Moja, die bereits ja viel testen, sieht man ja in der Stadt auch. Wir haben die Hamburger Hochbahn, die da unheimlich aktiv ist, als ÖPNV-Anbieter, aber auch die VHH, die in dem Bereich auch ein Projekt laufen haben. Und wir sind als New Mobility Solutions tatsächlich auch in diesen Projekten mit drin. Daneben haben wir auch noch ein Projekt laufen, wo es um Automatisierung oder eine Teilassistenz von Schwerlastverkehren tatsächlich nahe des Hafenbereichs darum geht. Und wie gesagt, auch im Bereich Strategie machen wir da einiges. Und das ist für mich einfach ein absolutes Game-Changer-Thema. Also autonomes Fahren birgt einfach ein riesiges Potenzial. Natürlich ist es auch ein Thema, was durchaus Skepsis hervorruft bei vielen Menschen, weil es natürlich am Ende auch um Arbeitsplätze geht, aber es bietet einfach ein riesiges Potenzial, den Verkehr, insbesondere auch den ÖPNV, ich glaube, dass da der größte Hebel ist, zu flexibilisieren, weil was wir heute haben im Verkehrsbereich sind ja linienbetriebene Verkehrssysteme größtenteils, also die fahren nach einem Fahrplan. Und die Rahmenbedingungen des Fahrplans ergeben sich im Grunde genommen größtenteils ja aus den Ruhe- und Fahrzeiten und den Rahmenbedingungen sozusagen der Arbeitskräfte, die dort tätig sind. Wenn ich das ergänzen kann, zumindest erstmal nur ergänzen, da geht es noch gar nicht darum, dass man jetzt sofort alles ersetzen kann, aber wenn ich das ergänzen kann, um automatisiert fahrende Fahrzeuge, dann kriege ich deutlich mehr Flexibilität und deutlich mehr Komfort auch in dieses System herein. Da geht es noch gar nicht darum, in erster Linie sofort große Stückzahlen oder große Arbeitskraft oder Arbeitsplatzabbau zu betreiben, sondern da geht es sozusagen erstmal nur um diesen Verkehr besser zu machen. Also das ist für mich ein super Thema eigentlich, wo man wirklich auch viel machen kann in der Mobilitätswende, wenn man es clever angeht. Man muss dazu sagen, es ist keine Garantie, dass autonomes Fahren jetzt zu mehr Nachhaltigkeit oder zu besseren Städten führen. Das kommt eben sehr stark darauf an, wie man es macht. Macht man es eben eher im Bereich Sharing, Shared Mobility und ÖPNV oder macht man am Ende es so, dass sozusagen jeder Privatmann, jede Privatfrau ihr autonomes Fahrzeug besitzt, dann wird es im Zweifelsfall eher noch mehr Verkehr induzieren, weil ich dann natürlich auch mein Fahrzeug mal losschicken würde, um Klamotten abzuholen oder einen Einkauf irgendwie oder an der Paketstation sich noch was reinwerfen zu lassen und dann habe ich am Ende möglicherweise noch mehr Fahrten induziert. Also da kommt es bei dieser Transformation auch sehr stark darauf an, wie man das macht. Dann, was ich auch in Hamburg wirklich super finde und das ist auch was Besonderes, ist, wir bauen ja sozusagen nicht nur bei diesen ganzen Digitalisierungsthemen aus, digitale Mobilität, da gäbe es jetzt noch weitere im Bereich Datenräume, Busbeschleunigung mit Funk, automatische Verkehrsmengenerfassung, da gibt es ganz viel tatsächlich. Aber Hamburg ist ja auch wirklich in der, ich sage jetzt mal, klassischen Infrastruktur im Moment sehr stark am Investieren und das ist wirklich schön zu sehen. Also wir haben eine neue U-Bahn-Linie, die gebaut wird, es wird die U5, die U4 wird verlängert, man hat eine neue S-Bahn-Linie mit der S4, die derzeit gebaut wird. Es werden zwei neue Gleise von Harburg Richtung Hauptbahnhof gelegt, einfach um bereits absolut am Grenzbereich fahrende Verkehrssystem auch zu entlasten. Und das ist einfach etwas, was vielleicht nicht unbedingt jetzt neue Mobilität in dem Sinne ist, dass es ganz neue Arten und Weisen sind, obwohl jetzt beispielsweise bei der U5, ich meine, das ist auch eine fahrerlose U-Bahn, da ist auch wirklich Hightech drin. Aber es ist einfach auch etwas, wo wir in die Zukunft investieren hier in der Stadt. Und das ist auch dringend nötig, denn Hamburg, ich meine, das wisst ihr und das freut uns ja auch, ist eine wachsende Stadt, ist eine attraktive Stadt. Und mit mehr Bürgern, mit mehr auch Wohlstand kommt immer mehr Mobilität. Und deswegen ist es auch gut, dass so viel investiert wird hier.
Aber als Autofahrer ist es teilweise echt eine Katastrophe. Ich glaube, als Fahrradfahrer auch eine lebensgefährliche Katastrophe teilweise. Aber aktuell ist ja wirklich gefühlt an jeder Ecke eine Baustelle.
Ja, aber ich sage mal so, was habt ihr lieber? Also klar freue ich mich kurzfristig darüber, wenn es keine Baustellen gibt und ich erstmal frei fahren kann. Aber die Rechnung wird später kommen. Ja, Baustellen sind erstmal natürlich ein Ärgernis, aber es bedeutet auch, dass wirklich was passiert, dass investiert wird, dass in die Zukunft investiert wird. Ich sage immer, man sollte sich dann Sorgen machen, wenn man überhaupt keine Baustellen mehr hat, wie wir das leider in Deutschland wirklich ja auch über viele Jahre gemacht haben, dass wir auf Verschleiß gefahren sind, dass wir Systeme wie auch unser Bahnsystem wirklich unterfinanziert haben. Da wurde auf jeden Fall zu wenig rein investiert. Die Rechnung haben wir dann später auf dem Tisch und langfristig ist das kein Weg.
Ich glaube, es ist natürlich das, du hast es ja eingangs auch angesprochen, ne, was auch, dass am Ende diese ganze Mobilitätswende oder Mobilität an sich immer ein Teamsport ist, weil ganz viele Akteure beteiligt sind und auch die Akzeptanz extrem wichtig ist. Da würde ich nochmal, ich glaube, mit den Baustellen ist, was mir immer wieder auffällt, dann fährt man eine Umleitung aufgrund einer Baustelle und dann ist auf der Umleitung auch eine Baustelle. Und da denke ich so, naja, das eventuell ist das auch mangelnde Digitalisierung, dass man das vielleicht nochmal optimaler plant. Also es ist aber auch wieder meine individuelle Wahrnehmung. Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema autonomes Fahren zurückkommen, weil ich glaube, das ist ja an und für sich ein total spannendes Thema. Man erlebt es immer mal wieder, wenn Menschen schon mal dann in den USA mit diesen autonom fahrenden Taxis unterwegs waren und sagen, so komisch, bei denen geht das schon, da ist das ja schon up and running. Wo man natürlich wieder hier erstmal die Probleme sieht, sprich, oh nein, dann haben die Busfahrer alle keine Arbeit mehr. Das ist ja ein Riesenschritt, bis es dann mal so weit ist, erstens. Zweitens hängt, glaube ich, in jedem Bus ein Schild, Fahrer gesucht, oder ne, der HVV macht eine krasse Kampagne, werde Teil des Teams. Also offensichtlich haben wir ja nicht genug Busfahrer, das ist das eine Thema. Das andere ist, wir sind ja hier als Hamburg Invest oder Hamburg Marketing, wir kriegen natürlich diese ganzen spannenden Themen mit. Das ist ja dieses HEAT-Projekt, heißt das, glaube ich, mit dem autonomen Fahren.
Das ist ein älteres Projekt, was tatsächlich bereits abgeschlossen wurde. Das war damals dieser Mover, dieser Kleinbus. Das war nicht Holon, das war damals, HEAT war noch von IAV, das war noch und Siemens damals zusammen mit der Hochbahnprojekt in der Hafen City. Die aktuellen Projekte heißen Alike und Ahoy. Von der Hamburger Hochbahn, Ahoy von VHH. Bei Alike ist auch noch Moja dabei, muss man dazu sagen. Und das sind die aktuellen Projekte, die gerade laufen. Ja.
Und was ich mir eben auch als Herausforderung für euch jetzt so als Projektgesellschaft vorstelle, ist auf der einen Seite, seid ihr damit beschäftigt, wirklich die Projekte an sich voranzutreiben und gerade eben, ne, was du da gerade auch gesagt hast, die aus der Strategie konkrete Projekte zu machen und die umzusetzen, nachzuverfolgen. Auf der anderen Seite natürlich diese Awareness zu schaffen und die Menschen mitzunehmen, dass sie dann eben auch begeistert dabei sind, weil es nützt alles nichts, wenn am Ende jemand sagt, so, da steige ich nicht ein, das ist mir viel zu gefährlich. Wie wollt ihr das schaffen, die Begeisterung vielleicht auch zu übertragen und dieses Problembewusstsein, was ja gut und richtig ist, aber es steht immer sehr stark beim Verkehr im Fokus, ist mein Gefühl. Ne, was du gerade sagst, es gibt viel Stau, es gibt Verkehrstote. Habt ihr da auch eine Strategie, eine Idee, wie ihr diese Wahrnehmung vielleicht auch nochmal positiver gestalten könnt?
Ja, also es ist ein absolut emotionales Thema, Verkehr. Es geht alle was an, alle können auch mitreden, alle haben auch Anekdoten. Ich glaube, die Lieblingsgeschichten, wenn man sich irgendwie so neu kennenlernt, sind erstmal die ganzen Bahngeschichten, die man so erlebt hat im letzten Jahr, auszutauschen. Das sorgt immer für Heiterkeit. Und deswegen ist es einfach irgendwie ein Thema, wo auch jeder mitreden kann. Und deswegen sind da auch alle immer gern dabei. Beim autonomen Fahren, weil du es jetzt gerade angesprochen hast, finde ich es sehr interessant zu sehen, wie Menschen reagieren, wenn sie wirklich in einem Fahrzeug sitzen, versus wenn sie vorwiege irgendwie theoretisch dazu befragt werden, wie wäre es denn, wenn? Ich halte ehrlich gesagt nicht so viel davon, Leute diese hypothetischen Fragen zu stellen und diese hypothetischen Überlegungen zu machen. Also ich kann sagen, ich war tatsächlich schon viel in autonomen Fahrzeugen unterwegs, auch fahrerlos. Also in Europa ist es ja so, dass die meisten immer noch einen Sicherheitsfahrer an Bord haben, der dann im Notfall auch noch eingreifen kann. In den USA fahren die tatsächlich auch fahrerlos, in China auch im Übrigen.
Schon mal mitgefahren mit so einem Fahrerlosen?
Ja, in den USA tatsächlich mit vielen verschiedenen Anbietern auch. Da sind einige auf den Straßen und es ist schon, ehrlich gesagt, wesensverändernd, wenn man das tatsächlich einfach mal mitfährt.
Hast du ein gutes Gefühl gehabt? Oder?
Ja, zum einen, nur muss ich sagen, ich habe auch kein Problem damit, mich in ein Flugzeug zu setzen. Ich habe, was sowas angeht, nicht besonders ausgeprägte Ängste irgendwie. Also ich habe ein großes
Vertrauen. Kein Selbsterhaltungstrieb.
Ich habe irgendwie ein großes Vertrauen einfach in Technologie, muss ich zugeben. Und deswegen war ich da vielleicht auch ein dankbarer Fahrer oder ein dankbarer Mitfahrer in diesem Fall, ja. Aber ja, ich habe mich reingesetzt und das Spannende ist eigentlich, dass es, ehrlich gesagt, nach einer Viertelstunde wird es langweilig und am Ende guckst du wieder auf dein Handy. Also es hört dann recht schnell, auf.
Weil man sich dann sicher fühlt.
Ja, man fühlt sich sicher. Die Fahrzeuge, ich würde schon sagen, wenn man heute in die USA fährt und einfach mal ein paar unterschiedliche Anbieter fährt, dann merkt man auch so schon Unterschiede. Ne? Man spürt das schon so ein bisschen, wie wird beschleunigt, wie eng fährt er die Kurve, wie ruckelig fährt er etc. Das merkt man schon alles. Und da kann man, finde ich, schon sich so einfach durch das Sitzen und das Mitfahren so eine kleine Skala erstellen. Ich sage jetzt nicht, wer vorne liegt oder wer hinten liegt, aber da kann man, glaube ich, schon ein bisschen, auch als jemand, der jetzt, technisch bin ich da ehrlich gesagt auch ein Laie, also ich kann da nicht reingucken, wie gut der Algorithmus, wie gut die Software fährt, aber der ja schon sozusagen erkennen kann, okay, wie locker, wie ruckelig fährt hier eigentlich jemand. Und da kann man, finde ich, schon eine Menge erfüllen. Und es ist, wie gesagt, es wird dann relativ schnell auch langweilig und das berichten ehrlich gesagt auch viele, die da regelmäßig mitfahren in den Staaten, weil man einfach dem System dann vertraut.
Warum ist das dort möglich und hier nicht? Ist es allein aufgrund der Datenschutzverordnung?
Nee, das hat tatsächlich erstmal primär gar nicht mit dem Datenschutz zu tun, sondern das hat was mit den Zulassungskriterien zu tun, wie diese Fahrzeuge auf die Straßen kommen. Es ist so, dass in den USA grundsätzlich juristisch gesehen ein ganz anderes Regime existiert, was sozusagen die Zulassung von Fahrzeugen auf die Straße angeht. Es gibt sogenannte Self-Certification Processes, also Selbstzertifizierung in den USA. Jetzt mal einfach gesprochen, ist es grundsätzlich so, dass man als Unternehmen ein neues Produkt eben auch innerhalb dieses Regimes auf die Straße bringen kann und im Grunde genommen einfach eine Erklärung ausfüllt. Etwas komplexere Erklärung ist es dann schon, dass man das beherrscht, dieses Fahrzeug auf die Straße zu bringen. Und dann werden diese Fahrzeuge auch auf die Straße gebracht, mit oder ohne Sicherheitsfahrer, dann je nachdem. Meistens zuerst mit, dann später ohne Sicherheitsfahrer. Aber wenn etwas schief geht, ist man auch voll haftbar und voll dran. Und in den USA ist das kein Spaß. Also in den USA sind das wirklich dann große Summen, um die es sofort auch geht. Das ist nicht trivial. In Deutschland läuft es anders. Dort benötigt man erstmal Moment vor allem Erprobungsgenehmigungen. Die sind mit hohen Auflagen im Regelfall versehen, was sowohl das Bediengebiet angeht, also das darf man eben nur in ganz bestimmten Bereichen fahren, was aber auch dann beispielsweise Geschwindigkeitsrestriktion oder eben den Sicherheitsfahrer an Bord angeht. Also wir haben durchaus ja auch autonome oder hochautomatisierte Fahrzeuge hier auf unseren Straßen, die dann eben mit Sicherheitsfahrer fahren und diesen Erprobungsgenehmigungen und unter diesen Restriktionen. Es gibt aber inzwischen, und da möchte ich auch sagen, bin ich wirklich zufrieden mit dem regulatorischen Fortschritt in Deutschland, einen klaren Weg, wie ich typzugelassene, also wie normale PKWs, die sind auch typzugelassen, wie ich typzugelassen in einem bestimmten Dienstgebiet dann später Fahrzeuge auf die Straße bringen kann, auch fahrerlos. Das ist bisher eher noch ein theoretischer Weg, weil er praktisch eben noch nicht bestritten wurde von einer Firma, ist auch unheimlich komplex, es ist auch es ist wieder sehr deutsch, ne? Es ist sehr, sehr stark alles durchgeregelt, es ist nicht ohne diese Hürde zu überspringen. Meiner Meinung nach wird das aber in den nächsten Jahren passieren und das kann dann wiederum dazu führen, dass sozusagen die Skalierung danach auch in Deutschland recht gut funktioniert, weil sozusagen diese Typzulassung ja auch einen gewissen Schutz bietet. Also in den USA sind ja die entsprechenden Summen, wenn was schief geht, auch wirklich nicht unerheblich. Das wäre bei einem typzugelassenen Fahrzeug, was sich innerhalb seiner Zulassung und innerhalb seines Bediengebietes, was definiert ist, bewegt, deutlich risikoärmer zu betreiben erstmal, was sozusagen die Liability, die mögliche Haftung angeht. Und deswegen habe ich da auch eine Hoffnung, dass wir in den nächsten Jahren auch in Europa da deutlich größere Stückzahlen an fahrerlosen Fahrzeugen dann auch auf unseren Straßen sehen.
Du hattest ja gerade schon erwähnt, dass Hamburg aus deiner Sicht schon sehr, sehr gut in Deutschland und europaweit dasteht, was das ganze Thema autonomes Fahren und so weiter angeht. Gibt es noch andere Punkte, was in Hamburg richtig gut bereits läuft oder wo siehst du noch Potenziale, bei denen auch in Hamburg noch ein bisschen was gehoben werden kann?
Ja, also Hamburg ist generell im Bereich Digitalisierung im Verkehrssystem schon ziemlich stark. Da gibt es auch immer Rankings, die erstellt werden, so Bitkom Smart City Index, wo es ein Mobilitätsranking, Mobilitätsbereich gibt. Und da ist Hamburg eigentlich immer auf den vorderen Plätzen. Die letzten Jahre waren wir meistens erster Platz. Ich glaube, jetzt sind wir irgendwie mal zweiter geworden oder so. Aber man ist da eigentlich immer auf den vorderen Rängen unterwegs. Und das umfasst wirklich alle Bereiche der digitalen Mobilität, also von Mobilitäts-Apps über Mobilitätsplattformen, über den Datenaustausch, über digitale Infrastrukturen, die wiederum auch mit Fahrzeugen kommunizieren können, über das Thema autonome Fahren, wie gesagt. Also das ist ein sehr breites Feld und da ist Hamburg auch wirklich anerkannterweise sehr gut. Da gibt es viel Investment, was passiert, oder viel wird investiert. Da gibt es aber auch, und das darf man nicht unterschätzen, inzwischen in Hamburg auch wirklich eine gute Basis in den Verwaltungen und in den Unternehmen, die Expertinnen und Experten haben, die sich mit dem Thema wirklich gut auskennen. Also da muss man, also Hut ab, da gibt es wirklich viel Know-how tatsächlich inzwischen. Grundsätzlich ist es in Hamburg so, dass das Thema Mobilitätswende, was ja im Grunde genommen erstmal nur bedeutet, okay, wie können wir es schaffen, die Art und Weise, wie sich Menschen in unserer Stadt fortzubewegen, in Richtung ÖPNV und aktive Mobilität zu bringen, also mehr zu Fuß gehen, mehr Fahrrad fahren, mehr ÖPNV, weniger motorisierter Individualverkehr. Das ist kurz zusammengefasst, was mit Mobilitätswende gemeint ist. Wie können wir das sozusagen in diese Richtung bekommen? Und das geht schon in eine gute Richtung. Also wir sind da, was die Zahlen angeht, inzwischen zum Vergleich zum Anfang der 2000er sind wir schon wirklich deutlich vorwärts gekommen. Haben ungefähr 20% weniger Pkw-Verkehr und oder Pkw-Anteil und haben aber trotzdem eine wachsende Bevölkerung gehabt. Also da bewegt sich sozusagen in Hamburg schon viel in Richtung Umweltverbund, wie das immer genannt wird, also diese nachhaltigen Formen der Fortbewegung. Der ÖPNV ist im Übrigen in Hamburg schon wieder auf dem Niveau vor Corona oder hat das sogar deutlich übertroffen inzwischen. Also die Fahrgastzahlen sind aus der Corona-Delle sozusagen schon wieder raus. Das ist nicht selbstverständlich. Das ist in vielen Ländern und auch in Deutschland, in vielen Städten und Kommunen noch lange nicht der Fall. Das heißt, da bewegt sich es wirklich in eine gute Richtung. Und Fahrradverkehr natürlich auch. Also auch da ist wirklich ein deutlicher Anstieg. Also ich merke das ehrlich gesagt auch persönlich, wenn ich in der Stadt unterwegs bin, wenn ich das vergleiche, als ich noch Jugendlicher oder Kind war und in Hamburg unterwegs war und was heute unterwegs hier ist auf den Straßen, das ist ein Riesenwandel, der da stattgefunden hat. Und das hat auch viel wirklich mit Investieren, sicheren Radwegen zu tun. Da muss man wirklich auch viel machen. Das kommt nicht von selber, dass die Leute aufs Fahrrad steigen und dann einfach sich irgendwie auf eine vierspurige Straße in der Stadt stürzen. Da muss man entsprechend auch in die Infrastruktur investieren.
Lustigerweise merkt man es manchmal sogar auch an den Stellplätzen für Fahrräder, ne? Also ja. Ich sage immer, das Tolle ist beim Fahrrad, ich weiß genau, wie lange ich brauche und ich parke immer direkt vor der Tür. Und manchmal ist jetzt so, dass man irgendwo hinkommt und denkt so, wo parke ich jetzt mein Fahrrad? Weil es ist halt echt einfach, jeder Bügel, jede Straßenlampe, jedes Schild ist schon belegt mit Fahrrädern. Und das ist, finde ich, auch ein ziemlich deutlicher Indikator, dass da irgendwas passiert ist.
Ja, das ist definitiv so. Und weil du eben gefragt hast, Dominik, wo gibt es noch Luft nach oben? Also wie gesagt, mich schockiert, und das sage ich ganz ehrlich, das heißt schockiert. Mich macht diese Zahl 39 Verkehrstote nur in Hamburg im Jahr 2024 schon. Ich finde, das sollte uns zu denken geben.
39 zu viel, ne?
Genau. Ich denke, da geht wirklich noch viel. Auch das hat wiederum was mit Absicherung und Trennung von sogenannten verletzlichen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmern zu tun. Das heißt, entsprechende Radwege besser abzusichern, entsprechende Fußgängerüberwege besser zu markieren, besser abzusichern. Zu tun. Das hat aber auch was mit Polizeikontrollen zu tun, denn diese Unfälle sind oft Raserunfälle, hat oft auch was mit Alkohol zu tun, der dort im Spiel ist. Also da gibt es wirklich viel, was man sowohl infrastrukturseitig als auch politisch machen kann. Auch technologisch ist dort ein gewisser Hub natürlich möglich. Also wir haben zum Beispiel das Thema, das war auch vor ein paar Jahren, meine ich, ziemlich groß in der Presse immer gehabt, Abbiegeassistenten für LKWs.
Ja, genau.
Genau, weil so der klassische Unfall, bei dem Menschen umkommen, ist tatsächlich ein Rechtsabbiegeunfall. Also LKW biegt rechts ab, hat eben einen großen toten Winkel. Da befindet sich dann ein Fahrradfahrer oder ein Fußgänger möglicherweise drin und dann wird eben diese Person bei einem recht niedrigen Tempo überfahren und überrollt von dem LKW und deswegen ist da ein Totwinkelassistent eine große Sache und da hat Hamburg tatsächlich auch viel gemacht, finde ich auch richtig, das heißt die städtischen Flotten wurden nachgerüstet. Was die Industrie angeht, gibt es da inzwischen auch entsprechende Regulatorik, dass neue Fahrzeuge das haben müssen. Also es ist, will ich damit sagen, auch eine technologische auch ein technologischer Hub sozusagen oder eine technologische Verbesserung wirklich hier, ja.
Was mich jetzt mal interessieren würde, wo wir dich als Experten hier zu Gast haben, man liest das ja immer wieder, wenn dann eben so ein Rechtsabbiegeunfall passiert ist, dass dann drunter auf Social Media, ja, die Radfahrer sind auch selber schuld, auch wenn sie Vorfahrt haben, müssen sie halt besser aufpassen.
Ja.
Und du sagtest aber gerade, dass die Ursachen eben überhöhte Geschwindigkeit, Alkohol sind. Also kann man das, also liegen da Informationen vor, die du hast, was tatsächlich dann der Verursacher ist? Oder sagst du, nee, das kann man so pauschal gar nicht sagen?
Naja, also es ist schon so, dass die tödlichen Unfälle jetzt im Bereich Fußgänger und Fahrradfahrer, dass das jetzt nicht unbedingt mit Alkohol zusammenhängt, sondern das sind wirklich diese klassischen Fälle. Ein Kind stürzt von einem Bus, also es ist wirklich tragisch, aber diese Sachen passieren eben und wird dann beim Anfahren eines Busses meinetwegen überrollt oder eben bei Rechtsabbiegeunfällen haben wir in Hamburg natürlich auch eine hohe Herausforderung, weil wir haben den Hafen mitten in der Stadt, wir haben hier viele schwere Schwerlastverkehre, viele LKWs auch wirklich in städtischen Bereichen fahren. Das liegt so ein bisschen einfach an der, ja, an der Siedlungs- und an der Wirtschaftsstruktur hier. Das ist eine große Herausforderung. Das heißt, da würde ich jetzt gar nicht die Schuld, in Anführungszeichen, so stark bei so persönlichen Verfehlungen legen, sondern das hat einfach auch viel mit komplizierten Rahmenbedingungen zu tun. Was das Thema tödliche Autounfälle angeht, also wo Menschen auch im PKW sterben, da machen ja tatsächlich in den letzten Jahren immer wieder diese Raserunfälle Schlagzeilen und das hat oftmals was mit Straßenrennen zu tun und auch häufiger was mit Alkoholfahrten und das nimmt leider zu und das ist leider etwas, man muss dazu auch sagen, 24 war ein absolutes negatives Rekordjahr, was das angeht. Ich hoffe, dass es dieses Jahr nicht so hoch wird. Da ist aber definitiv meiner Meinung nach auch durch Verkehrskontrollen, durch Präventionsarbeit wirklich auch noch viel zu holen.
Du hast gerade Helsinki schon genannt mit null Verkehrstoten. Gehen wir mal ein bisschen weg von diesem ganzen Verkehrstoten-Thema grundsätzlich hin zu dem Thema Best Practices. Was machen andere Städte schon gut oder vielleicht auch besser als Hamburg? Ich meine, es wird immer wieder Kopenhagen genannt als die Fahrradstadt, die das sehr, sehr gut machen, auch über die letzten 10, 20, 30 Jahre. Das ist ja auch eine Entwicklung war, es kam ja auch nicht von heute auf morgen. Wo stehen wir denn da mit Hamburg oder andersrum gefragt, welche Städte, von welchen Städten könnten wir denn noch was lernen und was genau wäre das?
Ja, du sagst es schon ganz richtig. Es gibt irgendwie, es gibt immer wieder so Städte, die im Raum stehen. Es gibt aber nicht die eine Modellstadt, ehrlich gesagt, an die man sich jetzt orientieren kann. Das liegt einfach daran, dass Städte unterschiedlich sind. Ne? Es gibt unterschiedliche Siedlungsstrukturen, es gibt unterschiedliche Topografien in der Stadt. Es gibt, wie gesagt, in Hamburg ist der Hafen eine Herausforderung, verkehrlich definitiv. Also da sind die Grundvoraussetzungen einfach sehr unterschiedlich. Das heißt, da muss auch jede Stadt in gewisser Weise ihren eigenen Weg gehen. Aber wo du absolut recht hast, ist, dass es eben in bestimmten Bereichen der Verkehre gibt es natürlich Best Practices. Kopenhagen ist eben ein gutes Beispiel, wie man Radfahren sicher und sehr komfortabel gestalten kann durch entsprechende Infrastruktur und Fahrradwege. Die Holländer, also die niederländischen Städten sind da definitiv genau. Und Amsterdam, aber auch ganz viele dieser kleineren oder Mittelstände in den Niederlanden sind da absolut weit vorne, wenn es darum geht, auch eben den Verkehr zwischen Fahrzeugen und Radfahrenden möglichst sicher abzuwickeln, wenn es auch um sowas geht wie sichere Aufbewahrung von Fahrrädern, Bike and Ride, also die Verbindung von ÖPNV und Fahrrädern, da gibt es definitiv dort Best Practices, muss man sagen. Wir finden, oder eine Stadt, die auch immer wieder genannt wird, ist beispielsweise Wien. Wien einfach extrem gut ist, einen sehr hohen sogenannten Modal Split, also einen Verkehrsanteil im Bereich ÖPNV auch hat, also einen sehr gut ausgebauten ÖPNV, einen attraktiven ÖPNV. Da sind die weit vorne. Und das sind so, sage ich mal, Städte, nach die Hamburg schon recht stark guckt, einfach weil das von den Grundvoraussetzungen, eben sind europäische Städte, haben ähnliche Voraussetzungen, da gucken wir schon recht viel hin. Weitere Best Practices, gar nicht, weil sie jetzt vergleichbar sind, liegen für mich tatsächlich auch in den USA. Nicht, weil die jetzt vergleichbar sind verkehrlich. Jeder, der mal so eine amerikanische Stadt sich angeguckt hat als Europäer, dem wird es da oft so ein bisschen grausig, weil es sind einfach, ja, es sind ganz andere Siedlungsstrukturen und es sind deutlich autobasiertere Systeme. Aber ich finde es sehr interessant, mich mit amerikanischen Städten, und das sehe ich auch ein bisschen als meine Aufgabe oder bei uns bei den New Mobility Solutions als eine Aufgabe an, auszutauschen, weil die natürlich durch diese Innovationskraft, die dort im Bereich autonomes Fahren existiert, aus dem Silicon Valley und anderen Regionen dort, schon viel Erfahrung mit autonomen Fahrzeugen im realen Betrieb ohne Fahrer, also fahrerlosen Fahrzeugen tatsächlich haben. Und man darf nicht unterschätzen, was das auch für eine Stadt bedeutet. Das bedeutet nicht nur, dass ich die entsprechenden Zulassungen von Betriebsbereichen machen muss, das ist nicht unkomplex, das bedeutet, dass es Interaktionen mit Baustellen gibt. Sehr komplexes Thema. Das bedeutet, dass es Interaktion dieser Fahrzeuge mit Rettungskräften gibt. Also wenn man da mal ein bisschen googelt, kommt man auf die interessantesten Videos, wo dann eben am Ende auch autonome Fahrzeuge manchmal, das ist leider jetzt gerade am Anfang häufiger passiert, Einsatzkräfte behindern, weil sie eben nicht richtig reagieren. Es ist unheimlich kompliziert sozusagen, dann entsprechende Interaktionen hinzubekommen. Da wird auch viel gemacht, viel Schulung gemacht, da passiert ganz viel. Das ganze Thema Daten, also welche Daten kann eigentlich eine Stadt einem Betreiber von autonomen Fahrzeugen liefern, damit diese Fahrzeuge besser fahren können in der Stadt? Stichwort hier wieder Baustellen beispielsweise. Welche Daten wiederum muss ein Betreiber auch einer Stadt liefern? Es ist für eine Stadt natürlich hochrelevant zu wissen, gab es beispielsweise irgendwo Beinahunfälle? Also das ist durchaus ein Thema. Also können wir vielleicht auch bestimmte Knoten, bestimmte Verkehrssituationen entschärfen oder beruhigen oder einfacher machen für autonome Fahrzeuge durch leichte infrastrukturelle Anpassungen? All das sind Themen, die jetzt immer mehr kommen aus den USA, einfach weil sie dort in hunderter Stückzahlen teilweise in den Städten schon kommen, die Fahrzeuge. Und deswegen ist es für mich auch in anderen Sinne sozusagen ein Best Practice oder ein vielleicht so eher so ein First Practice, von dem man viel lernen kann. Und das finde ich sehr interessant. Und die entsprechenden Städte sind da dann beispielsweise eben San Francisco oder generell die Bay Area, Los Angeles, jetzt inzwischen auch viele Städte in Texas, Austin unter anderem. Da kann man viel lernen.
All das, was du gerade genannt hast, Interaktion zwischen Baustellen und Fahrzeugen, Datenaustausch, hat ja eigentlich zugrunde erstmal, dass es eine vernünftige Netzabdeckung flächendeckend über eine Stadt und ein Gebiet geben muss. Und ich habe letzte Woche erst mit einem Freund gesprochen, der war, glaube ich, in Tschechien oder in Polen oder so unterwegs. Und er sagt, selbst, in Anführungsstrichen, selbst dort ist die Netzabdeckung viel, viel besser als hier in Hamburg. Ja. Das weiß ich selber, ich wohne im Hamburger Westen, wenn ich dann die Elbchaussee runterfahre, die übrigens auch gerade gesperrt ist, weil da Fahrradwege ausgebaut werden bis 2026 irgendwann, habe ich keinen Empfang. Ich fahre da lang und habe einfach auf meinem Telefon keinen Empfang. Und da können wir, glaube ich, oder ihr auch gerade in dem Bereich so viel mit Interaktion zwischen Dingen reden. Wenn das nicht stabil und gut läuft, dann kann das ja auch quasi gar nicht funktionieren.
Ja, also muss ich sagen, ich bin kein Experte für Mobilfunk und
alles gut.
Bin mir tatsächlich da gar nicht sicher, wie problematisch sozusagen die Netzqualität gerade jetzt so in urbanen Räumen in Deutschland ist. Was klar ist, ist, dass ein Fahrzeug, was keine Verbindung hat, also keine Mobilfunkverbindung hat, nicht automatisch stehen bleiben kann. Dieses Fahrzeug muss schon für sich autonom funktionieren, das heißt die entsprechende Sensorik und auch die entsprechende Software mit den Algorithmen muss im Fahrzeug die Entscheidung weiterhin treffen können und fahren können. Und es kann nicht sein, dass wenn ein Netz ausfällt oder vielleicht jetzt auch mal auf einer kurzen Fläche kein Netz da ist, dann dass das Fahrzeug sozusagen gleich in einen
Baum fährt oder sowas.
Genau, von der Straße abkommt oder ähnliches. Das heißt, das ist sozusagen erstmal nicht per se sofort ein Riesenproblem. Aber du hast natürlich recht, gerade wenn es um das Routing geht, wenn es darum geht, die Flotten in die richtigen Bereiche der eine Stadt zu bringen, Einsatzgebiete zu bringen und auch eine Koordination mit einer Leitstelle herzustellen solcher Fahrzeuge, dann braucht man natürlich eine entsprechende Netzabdeckung. In den USA haben die es tatsächlich so gelöst, ich fand das auch ganz interessant, die haben dann sozusagen sich einfach gleich mehrere Mobilfunkverträge dann für die Fahrzeuge immer gleich geholt. Das heißt, da sind im Grunde genommen... switcht im Grunde genommen zwischen den Netzen hin und her. Wenn gerade mal ein Netz schlechter ist, dann schaltest du auf ein anderes Netz rauf. Die haben da gleich mehrere Chips sozusagen in allen Fahrzeugen gleich drin, ja.
Du hast ja jetzt gerade schon ganz pragmatisch aufgezeigt, Tobias, wie sehr du über den Tellerrand schaust, dir verschiedene Länder anschaust. Wir hatten ja jetzt dieses Jahr den UITP-Summit. Ich habe mal nochmal nachgeschaut. Die weltweit bedeutendste Veranstaltung zum Thema ÖPNV und alle Arten des öffentlichen Verkehrs hier in Hamburg. Und der wird auch 2027 wieder in Hamburg stattfinden. Ja. Was bedeutet das für euch? Wie wertvoll ist es für uns als Stadt, genau so einen ÖPNV-Kongress hier zu haben?
Sehr wertvoll. Also es ist tatsächlich so, dass es überhaupt mal eine Auszeichnung für uns als Stadt ist, dass man diesen UITP Summit zweimal bekommen hat. UITP, das muss man vielleicht kurz dazu sagen, ist ein Verband des ÖPNV, Union Internationale Transport Public. Der sitzt in Brüssel und ist sozusagen der Weltverband, in Anführungszeichen kann man sagen, der ÖPNV-Betreiber. Und der ÖPNV oder der Verwaltung, die sozusagen ÖPNV-Leistungen bestellen. Und in dem Bereich ist es sozusagen der Branchenverband und deswegen für diese Bereiche auch sehr relevant. Normalerweise ist es ein zweijähriges Event. Die haben jetzt gerade umgestellt und machen das Event künftig jährlich. Und mit dieser Umstellung haben sie sich tatsächlich auch entschieden, zweimal nach Hamburg zu kommen. wir waren als New Mobility Solutions damals, ich meine 2022 war das schon, auch im Auftrag der Hochbahn für die Bewerbung zuständig. Das heißt, wir haben diese Bewerbung damals gemacht und es ist schon eine Auszeichnung auch für die Stadt, dass dieser Verband wirklich zweimal nach Hamburg kommt, weil zum einen sind wir da einfach in einer guten Reihe mit anderen Städten, die diesen Kongress auch bekommen. Mhm. Also jetzt nächstes Jahr ist er zum Beispiel in Dubai, er war schon in Barcelona, Stockholm, das sind alles durchaus relevante internationale Städte und da steht Hamburg einfach in einer guten Reihe erstmal da. Es zeigt aber auch einfach, dass die Branche, das, was in Hamburg passiert mit Schnellbahnausbau, mit mehr Busstellen, mehr Buslinien, mit den ganzen Digitalisierungsthemen, die hier laufen, einfach auch einen interessanten Ort findet, um eine Geschichte zu erzählen. Also um wirklich auch sagen zu können, okay, was hat sich denn zwischen 25 und 27 dann auch verändert? Also wie entwickelt sich auch Mobilität an einem Standort? Deswegen kommen sie zweimal dahin. Zudem kommen sie natürlich auch, weil die Branche in Deutschland, die ÖPNV-Branche, durchaus stark ist, also ein starker Markt, mhm, ein interessanter Markt. Und deswegen ist es für uns einfach als Standort auch attraktiv, das zweimal zu haben. Neben, sage ich mal, diesen Standort-Marketing, mhm, Gesichtspunkten, die natürlich relevant sind, ist es halt auch, das ist klar, bringt direkte und indirekte ökonomische Effekte, ne? Also Hotelübernachtung, Gastro, das, was die Messe einnimmt mit der Veranstaltung, das ist nicht zu vernachlässigen, das sind schon hohe Beträge. Was aber meiner Meinung nach eigentlich sogar noch stärker wirkt, auch wenn man das monetär nicht so genau ausrechnen kann wie die ökonomischen Effekte, sind eben die Effekte, die das hier auch einfach für die, ich sage mal, für diese Experten, für diese Community of Experts hier vor Ort einfach hat. Mhm. Denn für die ist es ja auch ein Schaufenster. Also für die ist es die Projekte, die sie verantworten, die sie haben, die müssen an diesen Deadlines sozusagen auch gezeigt werden, 25 und 27. Mhm. Das heißt, es erzeugt eine Art positiven Druckmechanismus, mhm, auch wirklich was, ja, auf die Straße zu bekommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ja, das wirkt durchaus motivierend, ist durchaus ein guter Anreiz und zieht natürlich dann nach sich auch ein höheres Interesse der Industrie, kann entsprechende Investments mobilisieren oder auch entsprechende Fördermittel. Wir hatten diese Erfahrung beispielsweise beim ITS-Weltkongress 2021 auch schon gemacht. Da war ich auch schon damals dabei. Das war Weltkongress für intelligente Verkehrssysteme, also auch Digitalisierung im Mobilitätssystem. Und da war es tatsächlich auch so, dass unheimlich viele Fördermittel und auch Unternehmensinteressen, Unternehmensansiedlungen dann plötzlich ins Gespräch gekommen sind, als sie gehört haben, okay, hier findet ein Kongress statt, hier passiert ja eine Menge, hier soll auch viel investiert werden in dem Bereich und das bringt einen dann wirklich auch auf die Landkarte. Also es ist gut für den Standort, auf jeden Fall.
Wenn du für den Mobilitätsbereich in Hamburg einen Wunsch frei hättest, grüne Wiese, darfst du aussuchen, was du willst. Geld spielt keine Rolle. Was wäre das? Geld und Regularien, muss ich dazu sagen, spielen keine Rolle.
Genau, Regularien, ganz wichtig.
Ja, also in Hamburg tatsächlich, wenn ich darf, mache ich es vielleicht ein bisschen größer. Was mich in Deutschland schon beschäftigt, ist, ich würde mir einfach von uns als Gesellschaft, also es adressiert tatsächlich uns alle in gewisser Weise, einfach mehr Lust, mehr Bock auf diese Transformationsaufgaben wünschen. Ich finde, in Deutschland haben wir oft Debatten, im Übrigen nicht nur im Mobilitätsbereich, auch in anderen Bereichen, wo so Art Rückzugskämpfe irgendwie immer geführt werden, wo immer der Wunsch ist, kann es nicht alles so bleiben, wie
so
es
war. So Verteidigungskämpfe.
Genau, ne? Kann es nicht so bleiben, wie es immer war. Und ich finde das eine total schräge Ansicht, weil natürlich ändert sich die Welt, natürlich ändert sich durch das, was im Moment gerade auch technologisch passiert, ändern sich riesige oder ergeben sich riesige Möglichkeitsfenster. Und da geht es doch gar nicht so sehr um die Frage, können wir das, was wir hatten, in die neue Welt rüber retten? Das scheint irgendwie immer mal die Debatte hier zu sein. Sondern es geht ja eigentlich eher um die Frage, wie können wir eigentlich das, was wir haben, noch viel besser machen mithilfe dieser Technologien? Also wie können wir diese Transformation eigentlich nutzen, um am Ende eine bessere Mobilität zu haben? Was ich gesagt habe, effizienter, sicherer, nachhaltiger, das sind Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben. Die hatten wir vor 10, 20, 30 Jahren gar nicht, aber die werden jetzt möglich. Und da wünsche ich mir einfach irgendwie mehr Bock, mehr Optimismus, dass diese Transformation nicht etwas ist, was einem etwas wegnimmt, sondern dass man wirklich auch gestalten kann und diesen Weg dazu nutzen kann, wirklich auch eine bessere Mobilität zu erzeugen. Und wenn ich noch darf, dieser Gedanke, ich als junger Mensch, ehrlich gesagt, ich sehe das an so vielen Ecken, also auch beispielsweise im Bereich Demografie, demografischer Wandel, Wandel der Arbeitswelt, auch da fällt mir das immer auf, dass die, ich finde die Debatten einfach schräg, ehrlich gesagt, weil auch das bietet, natürlich sind das Anstrengungen, natürlich sind das riesige Herausforderungen, will ich gar nicht kleinreden, aber auch das bietet ja völlig neue Möglichkeiten für uns als Gesellschaft, sich da reinzuentwickeln in diese neue Welt. Und das muss nicht schlechter sein, ganz im Gegenteil, da bin ich einfach ein optimistischer Mensch. Ich glaube, das wird besser.
Kann ich zu 100% unterschreiben. Also in meinem Innovationsbereich merkt man ja auch, da sind ja ganz viele Menschen, die die Welt zu einem Besseren weiterentwickeln wollen mit einer Innovation. Und das Bedenkenträgertum hindert uns doch oftmals sehr. Ja. Ne? Also es ist tatsächlich auch schon die Schere im Kopf, wo man selber immer schon wieder sagen muss, nee, erst mal gucken, ne? Erst mal positiv rangehen, bevor man die ganzen Fragen, warum es nicht gehen könnte, sich stellt.
Ja, oder auch mal die unangenehmen Fragen stellen, warum skalieren unsere Startups in Europa nicht so gut und in Deutschland? Warum ist das ein Problem für uns, neue Technologien dann auch wirklich in den Markt zu bringen? Warum passiert das eigentlich alles in den USA und in China? Ich meine, die sind ja nicht klüger oder die haben nicht klügere Köpfe per se erstmal, aber die haben einfach andere Grundvoraussetzungen und das ist aber etwas, an dem wir auch arbeiten können und da finde ich, ist aber auch wirklich die Gesellschaft gefragt, Politik, Gesellschaft von mir aus, da wirklich mehr zu machen.
Also, du, ich habe gerade das erste Mal, seit wir sprechen, auf die Uhr geschaut. Wahnsinn, die Zeit ist
haben wir überzogen?
Wie in ein Shinkansen vergangen.
Das war ein ICE-Gespräch, war das hier.
Ja, ICE habe ich jetzt bewusst nicht gesagt.
Entschuldige.
Das wäre ja so, dann wäre es ja sehr langwierig geworden. Aber der Shinkansen ist ja immer schnell und immer pünktlich. Deswegen. Aber wir kommen tatsächlich jetzt schon zu unserer Abschlussfrage. Das ist die, die wir allen Gästen stellen und wo unser Podcast-Name natürlich Programm ist. Was bedeutet für dich persönlich der Blick über den Tellerrand?
Ja, für mich ist das ganz klar, diese internationale Perspektive auch mal einzunehmen. Also ich hatte als Student das Glück, tatsächlich zweimal ins Ausland zu können, einmal im Bachelor und einmal im Master. Und ich habe mich beide Male bewusst fürs kalte Wasser entschieden. Ich bin einmal nach China gegangen und einmal nach Mexiko.
Okay, das sind schon zwei Pole, ne?
Ja, und ich bin tatsächlich auch wirklich mit dem Gedanken dahin gegangen, ich will wirklich auch was völlig Neues erleben. Ich will mal irgendwo hin, wo ich noch nicht war. Ich will was völlig Neues erleben. Ich habe auch kein Chinesisch gesprochen, wirklich. Und auch sehr schlecht nur Spanisch, als ich hingegangen bin, nach Mexiko dann später. Aber es waren wirklich sehr bereichernde Erlebnisse für mich und hat einfach für mich auch eine Welt geöffnet und eine andere Perspektive eröffnet, dort mal im Ausland wirklich zu leben und das mitzubekommen. Und im Übrigen, im Positiven wie im Negativen. Also in China hat mich vieles beeindruckt und gerade diese Lust auf Wandel, diese Lust auf Transformation, die spürt man dort wirklich an jeder Straßenecke und die haben auch dort alle, die haben richtig Lust, was zu bewegen und das hat mir sehr imponiert. Aber selbstverständlich ist es auch so, wenn man über ein halbes Jahr dann in China war und wieder nach Deutschland kommt, dann freut man sich auch wirklich über einige Sachen, die man hier hat und dann wird einem auch klar, wie gut es uns hier geht und wie toll auch dieses Land ist, wie gut das Land auch funktioniert an vielen Stellen, was man natürlich in anderen Ländern nicht unbedingt hat. Und ich finde einfach diese Perspektive, über den Tellerrand mal zu blicken und mal zu gucken, okay, wie machen es eigentlich andere Länder? Was funktioniert dort gut? Was sollten wir vielleicht auch nicht machen in anderen Ländern? Und da mal ein bisschen tiefer reinzublicken, als immer nur so einen oberflächlichen, naiven Blick mit Stereotypen zu haben, das ist mir sehr wichtig und das ist für mich der Blick über den Tellerrand.
Lieber Tobias, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und für deinen Blick in die Hamburger Mobilität.
Sehr gerne.
Alles zu New Mobility Solutions, zur zukünftigen Mobilität und zum aktiven Bewegen in der Stadt in den Shownotes. Mir bleibt nichts anderes zu sagen als danke, Tobi. Danke, Nina. Und freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Über den Tellerrand. Auf Wiedersehen. Tschüss.
Tschüss.